Die Moral von 20 Vorträgen. Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt. Ein halbes Jahr lang haben hier einige Ordensmitglieder der buddhistischen Gemeinschaft Triratna und ich Vorträge zum Thema Meditation gehalten. Daraus könnte man folgern, dass dies ein sehr komplexes Gebiet mit allerlei technischen Finessen sei, die man beherrschen muss. Dem ist jedoch nicht so. Die wichtigste Regel lautet: sei achtsam. Meditation bedeutet Konzentration auf ein einziges Objekt. Bleibe bei diesem Meditationsobjekt und lass dich nicht ablenken. Im Prinzip ging es bei all diesen 20 Vorträgen genau darum. Das heißt nicht, dass diese Vorträge nutzlos waren, nein. Im Gegenteil bin ich der Meinung, dass in diesen Vorträgen eine Menge sehr nützliche Anregungen gegeben wurden. Und ich würde durchaus empfehlen, hin und wieder noch einmal in den einen oder anderen hineinzusehen oder hineinzuhören. Die Vorträge finden sich fast alle auch auf unseren Internetseiten zum Nachlesen und die meisten auch zum Anhören. Wenn man alle paar Tage, vielleicht einmal pro Woche, einen dieser Vorträge anhört, so kann das durchaus nutzbringend sein. Und ich will diese ganzen Vorträge heute eigentlich keinen weiteren hinzufügen, sondern eine Geschichte erzählen. Natürlich eine Geschichte, in der es um Meditation geht und um die Früchte der Meditation. Diese Geschichte ist über 1600 Jahre alt und doch höchst aktuell. Denn so ähnlich wie dem armen Asanga, der Hauptfigur dieser Geschichte, geht es uns auch immer mal. Wir meditieren zwar nicht so viel wie dieser, haben aber durchaus ähnliche Probleme. Hier also die Geschichte von Asanga. Asanga war einer von drei Brüdern, die alle im Sarvastivada-Orden, das ist ein Orden des Mahayana, Mönche waren. Er lebte etwa von 310 bis 390 unserer Zeitrechnung im Königreich Gandhara. Das ist ungefähr dort, wo heute Afghanistan ist. Asanga gilt als einer der Gründer der Yogacara-Schule. Er studierte die Pranayama-Paramita-Sutren, verstand sie aber nicht. Also bat er seine Lehrer um Erläuterung. Auch dies führte jedoch nicht dazu, dass sie sich ihm erschlossen. Also beschloss er, sich verstärkt um seine Meditationspraxis zu bemühen. Sicher ein guter Entschluss. Asanga zog in eine einsame Höhle und nahm sich vor, so lange zu meditieren, bis Maitreya, der Buddha der Zukunft, ihm erscheinen würde. Er bemühte sich wirklich eifrig, 3 Jahre lang. Doch nach diesen 3 Jahren war er so frustriert, dass er seine Höhle verließ. Er wollte wieder zurückgehen zu den anderen Menschen. Auf diesem Weg dahin traf er einen Mann, der einen Eisenbolzen mit einem Stück Baumwolle rieb. »Was machst du denn da?« fragte er diesen. »Nun, ich stelle eine Nadel her.« »Ja, aber auf diese Art dauert das doch ewig.« »Nicht ewig«, sagte der andere, »aber etwas Geduld muss man schon mitbringen.« Asanga war tief beeindruckt und kehrte um und nahm seine Meditationspraxis wieder auf, denn ihm war klar geworden, dass es ihm offensichtlich an Geduld mangelte. So meditierte er weitere 6 Jahre in der Hoffnung, dass Maitreya ihm erscheinen würde. Der ließ sich jedoch nicht blicken. Tief enttäuscht gab er abermals auf und verließ seine Höhle. Auf seinem Weg kam er durch eine Sandwüste. »Ach, wo kommt denn nur der ganze Sand her?« fragte er sich. Möglicherweise hat er sich in den Jahren der Einsamkeit angewöhnt, laut mit sich zu reden. Und der Sand schien ihn gehört zu haben. Der Sand antwortete ihm sogar. Ich war nicht immer Sand, sondern ein riesiger Fels. Doch dann sind Vögel an mir vorbeigeflogen und manchmal haben sie mich mit den Spitzen ihrer Flügel berührt. Wenn diese Praxis lange genug geübt wird, so zerfällt auch Fels allmählich zu Sandkörnern. So sprach der Sand. Und abermals war Sanga tief beeindruckt von dem, was ihn der Sand da lehrte. Er kehrte wieder zurück in seine Höhle und meditierte für weitere 3 Jahre. Doch noch immer erschien ihm der Buddha Maitreya nicht. Nun hat er sich 12 Jahre bemüht, ohne jedes Resultat. Völlig verzweifelt verließ er endgültig seine Höhle und beschloss, wieder unter Menschen zu gehen. Der zuvor eingeschlagene Weg erschien ihm offensichtlich als Sackgasse. Als er an den Rand der Stadt Peshawar kam, sah er eine Hündin, deren Hinterteil vereitert war. Zahlreiche fette Masen saßen in ihrem Fleisch. Er fühlte Mitleid mit der Hündin und wollte ihr helfen. Andererseits war es mit seinem Ethos nicht zu vereinbaren, die Maden zu töten. Die Maden aber brauchen Fleisch zum Leben. Also schnitt er sich ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel und legte es neben die Hündin. Dann kniete er sich hinter die Hündin und nahm die Maden einzeln, ganz vorsichtig, um sie nicht zu verletzen, mit der Zunge aus dem Hinterteil der Hündin. Der Anblick dieser Wunde war so ekelerregend, dass er dabei die Augen schließen musste. Und plötzlich hatte er ein lautes Rauschen in den Ohren. Und erstaunt öffnete er die Augen. Vor ihm stand inmitten eines Strahlenkranzes Maitreya. Trotz seiner übergroßen Freude platzte es aus Asanga hervor. »Warum jetzt und nicht in all den 12 Jahren, da ich meditierte?« »Aber Asanga«, sprach da Maitreya, »ich war all die 12 Jahre bei dir, aber du konntest mich nicht sehen, weil du bisher noch nicht genug Mitgefühl entwickelt hattest.« Ungläubig sah Asanga den Buddha an. Doch dieser wollte Asanga gerne zeigen, dass es tatsächlich so war. »Weißt du, Asanga, nimm mich auf die Schultern und trage mich durch die Stadt, damit alle Leute mich sehen können.« Gesagt, getan. Doch merkwürdigerweise konnte niemand in der ganzen Stadt Maitreya sehen. Und nur einer alten Frau gelang es, wenigstens die Hündin zu sehen. Ende der Geschichte. Diese Geschichte illustriert etwas ganz Entscheidendes. Der Pfad, den der Buddha aufgezeigt hat, der Pfad der Vervollkommnung, besteht aus 3 wichtigen Abschnitten, die aufeinander aufbauen. Sila, Samadhi, Prajna. In dieser Reihenfolge. Ethik, Meditation, Weisheit. Weisheit kann sich erst vollständig entfalten, wenn unsere Meditation vollkommen ist. Und Meditation kann sich erst vollständig entfalten, wenn wir ein sehr hohes Maß an Ethik verwirklicht haben. Am Anfang der Geschichte strebt Asanga nach Weisheit, dem 3. Schritt des dreifachen Pfades. Er versucht sich an den Prajna Paramita Sutren, den Lehrreden von der vollkommenen Weisheit. Er versteht sie aber nicht. Dann begreift er, dass er erst seine Meditation vervollkommnen muss. Und so übt er in einem Maße Meditation, wie wir das heute für schier unglaublich halten, Jahre und Jahre in einer abgeschiedenen Höhle. Doch auch die vollkommene Meditation will ihm nicht gelingen. Erst als er den grundlegenden ersten Schritt, Ethik, in einem hohen Maße verwirklicht, werden ihm die gewünschten Früchte der Meditation, in diesem Beispiel das Erscheinen Maitreyas, zuteil. Und erst dadurch gewinnt er die Einsicht und sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Als Einziger in der ganzen großen Stadt. Und der Grund, warum ich den Meditationszyklus meiner Donnerstagsvorträge genau hiermit beende, liegt in dieser zentralen Botschaft. Erst wenn wir bereit sind vom Pfad der unregelmäßigen Schritte, ein bisschen meditieren, ein bisschen spirituelle Schriften lesen, ein bisschen sonst was machen, erst wenn wir diesen Pfad der unregelmäßigen Schritte verlassen haben und auf dem Pfad der regelmäßigen Schritte, dem dreifachen Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit angekommen sind, erst dann sind wir so weit, die systematische Grundlage zur Überwindung unserer Unvollkommenheit zu legen. Ich hoffe, die Geschichte von Asanga hat uns vom Tenor her, auch wenn wir sie, wie alle diese Geschichten, natürlich nicht ganz wortwörtlich nehmen dürfen, aber vom Tenor her inspiriert. Und genau das ist es, was gute Geschichten in uns bewirken sollen. Sie sollen uns inspirieren. Und wenn Buddhisten die drei Juwelen verehren, Triratna, der Name der buddhistischen Gemeinschaft, der ich angehöre, heißt drei Juwelen. Wenn wir diese drei Juwelen, den Buddha, seine Lehre und die Gemeinschaft der systematisch Praktizierenden verehren, dann hat das ganz viel mit Inspiration zu tun. Natürlich kann eine Lehre inspirierend werden. Aber in der Regel sind es Personen und ihr Handeln, was unsere Inspiration besonders entfacht. Und daher verehren Buddhisten das Buddha-Juwel, die Person des Buddhas, die so inspirierend ist wie vielleicht keine andere in der Menschheitsgeschichte. Dafür spricht jedenfalls, dass keine anderen Personen weltweit so viele Denkmäler gesetzt wurden wie dem Buddha. Und Inspiration steckt auch im Sangha-Juwel. Ich habe Sangha vorhin übersetzt mit Gemeinschaft der systematisch Praktizierenden. Und das ist, was Sangha eigentlich bedeutet. Die Gemeinschaft der systematisch und damit erfolgreich den Dharma Praktizierenden. Und wenn ich im letzten Teil meines heutigen Vortrags ganz oft das Wort Inspiration verwendet habe, so hat das einen besonderen Grund. Dieses Bild, das hier vor mir im Raum steht und das ihr auch vorn im Leseraum findet, ist der Inspirationsbaum der buddhistischen Gemeinschaft Triratna. Darauf sind Personen aus der Sangha, der Gemeinschaft der systematisch und erfolgreich Praktizierenden, abgebildet. Alle diese, ihre Schriften und ihr Handeln, können uns inspirieren. Und daher wird hier im nächsten halben Jahr, also vom 16. August an jede Woche, im Rahmen unserer Donnerstagabende ein Vortrag über eine dieser Personen auf dem Inspirationsbaum gehalten.